Einen schönen Abend Ihnen allen. Herzlich willkommen zu unserem Abendgottesdienst am fünften Sonntag, wie üblich. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie jeden Gottesdienst, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Ich darf Sie zunächst hinweisen auf den Klingelbeutel, den wir ja gleich einsammeln. Der ist zwar normalerweise den ganzen Monat für eine ganz bestimmte Sache bestimmt, heute aber, für heute hat das Presbyterium überlegt, einen anderen Zweck zu nehmen. Und zwar geht es um die Pflanzaktion der Konfirmanden und Konfirmanden unserer Gemeinde. Nicht Sie sollen gepflanzt werden, sondern Sie sollen pflanzen. Im letzten November haben nämlich die Konfirmanden und Konfirmanden das Hospiz in Wiel besucht. Da sind sie herzlich empfangen worden. Sie haben an einer tollen Führung teilgenommen. Sie haben gemerkt in ihren Fragen, das Hospiz ist nicht nur ein Ort des Abschieds und der Trauer, sondern ein Ort der Fürsorge, des Lebens, der Erfüllung auch letzter Wünsche. Dann entstand während des Besuchs die Frage der Konfirmandinnen und Konfirmanden, was können denn wir tun? Und dann haben sie eine Idee entwickelt. Sie möchten nämlich am 8. April die Beete im Garten des Hospizes neu bepflanzen und so mit bunten Blumen und frischem Grün ein Stück Lebensfreude schenken. Und um das zu ermöglichen, damit ausreichend Pflanzen gekauft werden können, sammeln wir heute im Klingelbeutel für diese Aktion der Konfirmandinnen und Konfirmanden in Wiel. Die Ausgangskollekte, da sage ich nachher was zu, ist bestimmt für die evangelischen Schulen und für die Studierendengemeinden, aber das sage ich nachher was zu. Wir wollen als erstes Lied singen, Lied 302, die Strophen 1 bis 3 und 8.
Auf und singe schön.
wollen miteinander den 121. Psalm sprechen, den Sie unter der Nummer 753 im Gesangbuch finden. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. 753 im Gesangbuch. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich nicht, der Herr lässt seinen Schatten über deiner rechten Hand.
Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Neuen Genfer Übersetzung, Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hätten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jeder Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche, gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht mal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Halleluja.
Fehler gemacht, weil ich sozusagen das Gebet geschlabbert habe. Das wollte ich aber gar nicht. So, dass ich jetzt sozusagen das Gebet nachziehe. Den Vers 655 lassen wir dann heute weg und dann schließen wir mit dem Apostolikum an. Lassen Sie uns zunächst beten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, wir kommen heute Abend aus ganz verschiedenen Situationen in diesen Gottesdienst. Und wir hoffen, dass dein Wort uns erreicht. Wir brauchen es für uns, für unseren Alltag, für unser Leben. Wir brauchen Orientierung, die wir uns selber nicht geben können, und Wegweisung. Wir brauchen die Zuversicht, dass wir nicht allein unterwegs sind in dieser Welt. Und die Hoffnung, dass unser Tun und Lassen nicht alles sind, was diese Welt zusammenhält. Darum bitten wir dich, öffne du selbst unsere Ohren für dein Wort, damit wir durch alle menschlichen Worte hindurch deine Stimme vernehmen. Und gib uns die Kraft, dass wir nicht beim Hören stehen bleiben, sondern das, was wir von dir vernehmen, auch in unserem Alltag umsetzen. Amen. Jetzt bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und das Leben der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gemeinsam singen wollen wir jetzt das Lied 365, daraus die Strophen 1, 2, 4 und 7. Gemeinde, ich möchte heute beim dritten Teil meiner kleinen Predigtreihe zum Buch Ruth halten. Ruth, ein Büchlein, was sonst nicht oft wahrgenommen wird, handelt zunächst aber eher von Noomi. Noomi war mit ihrem Mann Elimelech und ihren beiden Söhnen nach Moab ausgewandert, weil in Bethlehem eine Hungersnot herrschte. Sie waren kann man so sagen, Wirtschaftsflüchtlinge. In der Fremde sterben zunächst ihr Mann, dann auch die beiden Söhne. Übrig bleibt Noemi mit ihren Schwiegertöchtern, von denen die eine, Ruth, mit Noemi zurück nach Bethlehem zieht, denn dort gibt es jetzt wieder Brot. Bethlehem heißt übrigens übersetzt Brothausen. Ruth hält auf einem Feld in Bethlehem Nachlese, das heißt, sie geht den Schnittern hinterher und sammelt auf, was liegen geblieben ist. Dem Besitzer des Feldes, Boas, fällt Ruth auf. Er lässt sie nicht nur hinterher sammeln, sondern lädt sie zum Essen und zum Trinken ein, befiehlt seinen Knechten und Mägden, ruhig etwas fallen zu lassen. Das Ergebnis ist, dass Ruth abends gut beladen nach Hause kommt und zu Noemi zurückkehrt. Soweit ganz kurz zusammengefasst, was in den ersten beiden Kapiteln gelaufen ist. Mit dem äußeren Ablauf aber ist das, was in diesem Buch das Thema ist, was so durchgehend eine Rolle spielt, eigentlich nicht ausreichend sozusagen ausgesagt. Denn es geht im Buch insgesamt um die Frage, wie zeigt sich Gott eigentlich in dieser Welt? Wie zeigt er, dass er die Welt in seinen Händen hält? Noemi hatte, als sie nach Bethlehem zurückgekehrt war, zunächst ganz große Schwierigkeiten. Denn sie sah nichts von einem helfenden Gott. Aber als Ruth dann abends zurückkehrt von Boas mit dem Getreide, dann fängt auf einmal Noemi an, Gott zu loben, das erste Mal in unserem Buch. Gott hat seine Barmherzigkeit, seine Güte nicht abgewendet von den Lebenden und den Toten. So bekennt Noemi. Ein starker Satz. Aber auch ein Satz, der neugierig macht, denn wie zeigt denn Gott seine Treue, seine Barmherzigkeit? Auf spektakuläre Weise? Durch ein Wunder? Oder noch mal anders? Ich lese jetzt das dritte Kapitel aus dem Buch Ruth. Eines Tages sagte Noemi zu ihrer Schwiegertochter Ruth: Meine Tochter, ich möchte für dich ein Zuhause suchen, wo es dir gut geht. Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, ist doch unser Verwandter. Heute Abend ist er auf seinem Dreschplatz und worfelt das Getreide. Bade und salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh hinunter zum Dreschplatz. Sieh aber zu, dass Boas dich nicht bemerkt, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und wenn es dunkel ist, dann schlüpf unter seine Decke und leg dich ans Fußende. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Ich werde alles befolgen, was du mir geraten hast, antwortete Ruth. Sie ging hinunter zum Dreschplatz und verhielt sich genauso, wie ihre Schwiegermutter es ihr aufgetragen hatte. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich fröhlich und zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Ruth kam leise dazu, schlüpfte unter seine Decke und legte sich ans Fußende. Um Mitternacht schrak Boas auf. Er tastete sich um und bemerkte, dass bei seinen Füßen eine Frau lag. »Wer bist du?« fragte er. »Ich bin Ruth, deine Dienerin«, antwortete sie. »Bitte breite dein Gewand über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten willst, denn du bist als Löser für mich verantwortlich.« Da sagte er: »Der Herr segne dich, meine Tochter. Jetzt hast du doch viel mehr als bisher gezeigt, wie treu du zu der Familie deiner Schwiegermutter stehst. Denn du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder den Armen noch den Reichen. Hab keine Angst, meine Tochter. Alles, worum du mich gebeten hast, will ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige und zuverlässige Frau bist. Nun, es ist wirklich so, dass ich als Löser für dich verantwortlich bin. Aber es gibt einen weiteren Löser, der noch näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib diese Nacht hier. Morgen soll der andere Verwandte sich entscheiden, ob er für dich sorgen will oder nicht. Wenn er seiner Verantwortung nicht nachkommen möchte, werde ich es tun. Das schwöre ich, so wie der Herr lebt. Bleib also liegen bis zum Morgen.« Ruth blieb am Fußende liegen, doch am frühen Morgen, noch bevor es so hell war, dass man jemanden erkennen konnte, stand sie auf. Denn Boas sagte: »Es darf sich nicht rumsprechen, dass eine Frau zu mir auf den Dreschplatz gekommen ist. Nimm dein Umschlagtuch ab«, sagte er, »und halt es auf.« Er schüttete einen halben Zentner Gerste hinein und lud es ihr auf die Schulter. Dann ging er zurück in die Stadt. Als Ruth nach Hause kam, fragte ihre Schwiegermutter: Wie ist es dir ergangen, meine Tochter? Ruth berichtete ihr alles, was Boas für sie getan hatte. Diesen halben Zentner Gerste hat er mir geschenkt, erzählte sie. Er hat gesagt, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Noomi antwortete: Bleib hier, meine Tochter, bis du weißt, wie diese Angelegenheit ausgeht. Boas wird keine Ruhe geben, wird auch heute diese Sache klären. Wie es dann weitergeht, nächste Predigt. Dieses Kapitel aber beginnt damit, dass Noomi aktiv wird. Als sie nach Bethlehem gekommen war, war sie verbittert gewesen. Ich will nicht mehr Noomi heißen, das heißt übersetzt die Liebliche, sondern Mara, das heißt die Bittere oder Verbitterte. Ihr Thema war eigentlich eher Resignation gewesen. Mann gestorben, beide Söhne gestorben, eigentlich ohne Zukunftsperspektive. Und viel hatte sie nicht zu erwarten, die alte oder doch ältere Frau. Keine engen Verwandten, immerhin eine Schwiegertochter. Noomi kehrt zurück in ihre alte Heimat, aber das ist ja auch nicht einfach so, dass man zurückkommt in die alte Situation. Es war wohl mindestens 10 Jahre her. Sie kommt wieder nach Bethlehem, aber sie macht sich keine Illusionen. Zwar bin ich hier eher zu Hause als in Moab, aber so wie früher ist es nicht mehr. So verwundert es auch nicht, dass Ruth, die Ausländerin im zweiten Kapitel, die Fremde eben, die Initiative ergreift und aufs Feld geht. Noomi stimmt zu, mehr auch nicht. Also in Kapitel 2 ist Noomi diejenige, die passiv daneben steht und Ruth diejenigen, die jetzt sozusagen was tut. Als dann aber Ruth überreich beladen zurückkehrt, ändert sich bei Noomi die Situation, ihre Lebensgeister kehren zurück. Eine starke Frau war sie immer schon gewesen. Sie hatte jahrelang die eigene Familie versorgen müssen, hatte ihren Mann oder besser ihre Frau gestanden. Aber jetzt, wo sie merkt, dass nicht alles aus ist, wo sie merkt, dass Gott nicht einfach weg ist, da wird sie wach. Noomi hat einen Plan, eine Idee. Nämlich, sie soll sich schick machen, die Ruth, sich baden und salben. Also anders gesagt, sie soll sich wie zu der Hochzeit ausstaffieren, ein Kleid anziehen und zu Boas gehen, ohne dass dieser zunächst merkt, wer es ist. Ein merkwürdiger Plan, ein hinterlistiger Plan und, man muss sagen, auch ein gefährlicher. Noomi setzt alles darauf, dass Boas von Ruth überrascht wird und dass Boas das Angebot von Ruth annimmt. Übrigens in der damaligen Zeit ein völlig ungewöhnliches Vorgehen. Die Frau geht zum Mann und bittet ihn um die Hochzeit. Auch heute wahrscheinlich immer noch ein eher unübliches Verfahren und die meisten von uns werden sich denken können, das war doch früher anders. Manche Menschen denken auch heute das doch anders. Die Bibel zeigt an dieser Stelle, hier ging es anders zu. Im Buch Ruth nehmen die Frauen zunächst die Sache in die Hand. Jetzt etwas weiter in unserem Kapitel befinden wir uns auf der Tenne, wo geworfelt, das heißt gedroschen wird. Wir haben uns das so vorzustellen, für diejenigen, die unter uns keine Vorstellung haben, wie das damals ablief, dass Boas und andere Mitarbeitende am Nachmittag und am frühen Abend das Getreide in den Wind werfen, die Spreu löst sich und fliegt davon, die Körner fallen runter, heutzutage ist das ja alles maschinell. Ein mühsames Geschäft, aber ein fröhliches, wie man aus vielen Zeiten weiß, auch von früher noch. Erntezeit, da wird eingebracht, wofür man das ganze Jahr gearbeitet hat. Erntezeit, eine Zeit, in der auch gefeiert wird, wo gut gegessen, gut getrunken wird. Boas tut das auch. Und, so heißt es in der neuen Genfer Übersetzung, aus der ich eben gelesen habe, er legte sich fröhlich und zufrieden schlafen. Andere Übersetzungen, die näher am Urtext sind, formulieren: Es ging ihm gut im Herzen. Das finde ich einen schönen Ausdruck. Es geht mir gut im Herzen. Wenn es jemandem im Herzen gut geht, dann ist das was Schönes. Dann strahlt das, ein Mensch, der sowas hat, in seinem ganzen Wesen Zufriedenheit aus. Ich denke, dass wir alle uns an Situationen zurückerinnern können, wo wir sagen, es ging uns im Herzen gut. Das ist mehr als zu sagen, es geht mir gut. Ich möchte diesen Ausdruck merken. Er ist was Besonderes. auch für Boas. Er legt sich auf die Tende zum Schlafen, weil er sein Getreide bewacht und Naomi wusste wohl darum. In so einem kleinen Ort wie Bethlehem weiß man natürlich, was die Nachbarn tun und schickt Ruth hin. Ruth soll sich an die Seite des Boas legen unter seine Decke. Nur die beiden. Ruth und Boas allein auf der Tenne in einer warmen Sommernacht. Was da geschehen kann, haben wir vielleicht im Kopf. Unser Text, das ist ganz merkwürdig, strahlt genau diese Atmosphäre aus. Man kann zwischen den Zeilen ein bisschen lesen, dass da auch was Prickelndes formuliert wird. Weiter geht der Text nicht. Ein bisschen in die Stimmung soll der Leser versetzt werden. Es gibt durchaus Interpretationen, die ganz sehr viel mehr hineingelesen haben in diesen Text, steht aber nicht drin. Dann sagen manche, da ist ja viel mehr passiert, aber der sagt das bloß nicht. Spekulation. Jedenfalls, es war wohl eine ganz merkwürdige Atmosphäre, wenn da eine junge Frau unter die Decke eines Mannes kriecht. Das wird damals nicht anders gewesen sein als heute. Ruth bittet Boas, als dieser aufwacht und sie entdeckt. Bitte breite dein Gewand über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten willst, denn du bist als Löser für mich verantwortlich. Um dieses Verständnis des Lösers geht es dann noch weiter, auch im nächsten Kapitel. Was steckt dahinter, hinter dem Begriff des Lösers? Das ist im alten Israel eine ganz bestimmte rechtliche Einrichtung zur Versorgung derjenigen, die nicht anders versorgt werden können, weil Rentenkassen gab es ja noch nicht. Ein Löser hatte in Israel die Aufgabe, der zur Not gekommenen Familie zu helfen, indem ein Land, das die Familie zu verlieren droht, vom Löser aufgekauft wird. Aber das gehört nicht dem, der es aufgekauft hat, sondern das gehört dann der in Not gekommenen Familie. Also im Prinzip gibt er der Familie Geld. Es kann auch ein Sklave sein, der zurückgekauft wird. Also sozusagen, mit seinem Geld steht er für die anderen ein. Das hat der Löser zu tun. Ruth bittet darum, dass Boas sein Gewand über sie wirft. Und das ist mehr als das, was es eigentlich von der rechtlichen Seite her bedeutet. Denn es ist nicht nur die Bitte darum, unter die Decke des Boas zu kommen und damit unter die Decke Gottes, des Gottes Israels. Das ist erstmal schon ein ganz wesentlicher Schritt, denn Ruth ist Moabiterin, und wenn man die Gesetze im Alten Testament kennt, dort heißt es ausdrücklich, die Moabiter sollen nicht hineinkommen in die Gemeinde Gottes. 5. Buch Mose. Deshalb ist die Bitte der Ruth auch so ungewöhnlich. Sie bittet Boas, dass er sie in das Volk hineinnimmt, sie möchte zu Israel gehören. Nur dann kann sie ihrer Schwiegermutter helfen, dass sie Nachkommen erhält, dass also ihre Schwiegermutter wieder Zukunft bekommt. Und jetzt die Antwort des Boas. Er fängt mit den gleichen Worten an, die Naomi zu Ruth über Boas gesprochen hatte. Der Herr segne dich, meine Tochter. Das, was mit Ruth geschieht und geschehen ist, kann Boas nicht einfach für einen Zufall halten. Naomi hatte an Boas Verhalten gesehen, dass Gott sie nicht aufgegeben hatte, letztes Kapitel. Und Boas erkennt, dass Gott selber diese Ruth zu ihm geführt hat. Dass Gott selber ihn dazu nötigt, Ruth zur Frau zu nehmen und damit ein Gebot zu übertreten, dass nämlich kein Moabiter aufgenommen werden darf in die Gemeinde Gottes. Der Herr segne dich, meine Tochter. Aber diesen Satz, das ist das Interessante, kann man auch anders übersetzen. Denn der Herr segne dich kann auch übersetzt werden wie gesegnet bist du vom Herrn. Das ist der gleiche Wortlaut im Hebräischen. Der Herr segne dich oder gesegnet bist du. Ein Hinweis darauf, aber nicht so übersetzt, dass der Boas mehr merkt. Dann sagt Boas, jetzt hast du doch viel mehr gezeigt als bisher, wie treu du zur Familie deiner Schwiegermutter stehst. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder den Armen noch den Reichen. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen eben. Liebe aber ist hier nicht das Verhalten von Ruth gegenüber Boas, sondern Liebe oder Treue ist das Verhalten von Ruth gegenüber der Familie von Noomi. Das hebräische Wort, was hier steht, heißt Chesed. Chesed heißt übersetzt Treue. Und eigentlich meint das wirklich noch mehr als diese klassische, ich bin dir treu, da steckt noch viel mehr dahinter. Boas nimmt also Bezug darauf, dass Ruth mit Noomi gezogen ist aus ihrer Heimat, weil sie der Noomi beigestanden hat, weil sie ihr treu war. Auch dieses Wort ist ganz wichtig im Buch Ruth. Denn Noomi, als sie das gesagt hatte, hatte formuliert, Gott hat seine Chesed nicht abgewendet von den Lebenden und den Toten. Also dieses Wort Chesed ist nicht nur etwas, was Ruth, also was der Boas über das Verhalten der Ruth sagt, sondern gleichzeitig, was eben auch das Verhalten Gottes im Blick auf Noomi ist. Das heißt, Güte, Barmherzigkeit, Treue, das, was Ruth getan hat, das benutzt Gott. Indem Ruth der Noomi barmherzig gewesen ist, indem Ruths Liebe zu Noomi so groß war, ist Gott selber barmherzig gewesen, hat er gezeigt, dass er die Menschen liebt. Und eine weitere kleine Beobachtung. Boas sagt, er weiß, dass er der Löser ist, aber dass es noch einen anderen geben würde. Nur ein kleiner Satz, der schon auf das nächste Kapitel hinweist, aber es ist doch auffällig, Boas weiß Bescheid. Er hat sich vorher schon Gedanken gemacht. Ruth kommt also nicht völlig überraschend zu ihm. Er hat sich vorher schon überlegt und was erkundigt sich. Er weiß, er steht an zweiter Stelle, aber noch hat er nichts unternommen. Warum? Wird nicht gesagt. Aber ich denke, dass es vergleichbar ist mit Noomis Verhalten gegenüber Ruth. Noomi hatte Ruth nicht gezwungen, mitzugehen in ihre Heimat. Und gerade das hatte Ruth die Freiheit gegeben, Noomi gegenüber treu zu sein, weil ihre Liebe nicht erzwungen war. Boas weiß um seine mögliche Aufgabe auch Noomi gegenüber. Aber er wollte Ruth nicht nötigen, wollte nicht, dass sie sich irgendwie gedrängt fühlt. Ihre Güte Noomi gegenüber soll ganz von ihr selber herkommen. Nur dann will Boas das tun, was er kann, nämlich sie lösen. Denn weil Boas Ruth nicht zwingt, kann Ruth dann auch zu ihm kommen. Am nächsten Morgen schon ganz früh, damit keiner es sieht, geht Ruth zu Noomi zurück, nicht ohne was mitzunehmen. Einen halben Zentner Getreide, also 25 Kilo. Das ist etwa doppelt so viel, wie Ruth damals an einem Tag gesammelt hatte. Gerade so viel, wie sie tragen kann. Das kann man doch, 25 Kilo. Dass sie das mitnehmen soll, ist ein Zeichen für Noomi. Boas sagt, Ruth, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkehren. Und als Noomi nach Bethlehem zurückgekommen war, hatte sie gesagt, leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Vielleicht hat Boas das gehört oder ist es nur ein Trick in unserer Geschichte. Leer, voll. Damit gibt Boas der Noomi ein Zeichen. Es geht nicht nur um das Essen. Noomis Leere hatte viele Dimensionen gehabt. Die Trauer um den Tod ihres Mannes, ihrer Söhne, die Verbitterung darüber, dass ihr kein Nachkomme geschenkt worden war, ihr Zweifel an der Treue Gottes. Jetzt bekommt Noomi ein Zeichen. Ruth kommt zu ihr nicht mit leeren Händen. Und das soll ich sagen, deine Leere wird ein Ende haben. Und das, was Ruth mitbringt, gibt Noomi noch mehr Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Gott sie nicht alleine gelassen hat. Was ist dieses kleine Kapitel doch für ein merkwürdiges Kapitel? Da zeigt sie uns dieses Kapitel, diese Geschichte zeigt uns zwei starke Frauen, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Und der Plan, der von Ruth und Noomi ausgeheckt wird, ist nicht ungefährlich. Zwar soll sich Ruth nur zu den Füßen von Boas legen, aber sie setzt sich ganz der Gefahr aus, dass ein Mann das ausnutzt. Das war damals nicht anders als heute. Der Tenor aber ist, Ruth nimmt ihr Schicksal in die Hand und sie macht Boas einen Heiratsantrag. Die klassischen Rollenverhältnisse werden auf den Kopf gestellt. Aber Boas, was wir sehen, ist nicht jemand, der nur Objekt ist. Er beurteilt Noomi nicht nach ihrer Herkunft. Er sieht ihre Herkunft aus dem Ausland nicht kritisch. Er achtet sie als Mensch mit ihren positiven Eigenschaften, mit ihrer Treue. Er achtet nicht auf die Herkunft, sondern auf sie als Person. In unserem Kapitel ist Ruth zunächst die entscheidende Person und im Hintergrund steht noch Noomi, die die Gesetze Israels nutzt für ihre und für Ruths Zukunft. Gott kommt, dem Wortort jedenfalls nach, wenig vor in unserem Kapitel. Und doch weist jede der drei Personen in ganz bestimmter Weise hin auf Gott. Die Ruth zunächst, sie zeigt Chesed, menschliche Güte und Liebe. Diese Güte in unserer Geschichte geschieht ohne Hintersinn. Sie steht einfach der Naomi zur Seite, sie will ihren Kummer nehmen. Keine Frau von großen Worten, sie tut das, was sie am Anfang gesagt hatte. Das, was Ruth der Naomi versprochen hatte, das tut sie auch. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dieses treue Versprechen der Ruth gilt für sie. Sie zeigt mit ihrem ganzen Wesen Chesed, Gnade, Barmherzigkeit und ist damit ein Hinweis auf Gottes Chesed, auf seine Treue. Und jetzt auf Naomi. Auch sie ist wichtig, denn sie zeigt einen hinterlistigen Plan. Was sie genau wollte, erzählt uns das Buch Ruth nicht, aber es war ein Plan, der gut und gerne hätte schiefgehen können. Heikel und gefährlich für Ruth war es. Es steht uns nicht darüber an zu urteilen, was ein guter oder schlechter Plan. Aber für eins weist sozusagen der Plan von Naomi für mich hin. Selbst wenn es ein schlechter Plan gewesen sein sollte, so hat Gott ihn doch benutzt, um etwas daraus zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie den klassischen Satz kennen, dass Gott auch auf krummen Linien gerade schreibt. Die krummen Linien, die ziehen wir. Unser Plan, unser Handeln in der Welt ist nicht gerade, ist vielmehr von manchen Zacken und Wendungen und Umwegen durchsetzt. Viele Abweichungen wird es gegeben haben. Vielleicht auch Abweichungen vom guten Weg. Unser Lebensweg kann ganz schön krumm sein. Trotzdem dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott aus unserem vielleicht krummen Leben etwas machen kann. Dass er in unserem Leben vielleicht für andere Menschen sogar viel schreiben kann, auch wenn wir das gar nicht sehen. Das ist dann nicht unbedingt unser Verdienst, aber Gottes Möglichkeit. Manchmal gibt es Menschen, die darauf warten, dass sie von Gott irgendwie Klarheit für ihren eigenen Weg bekommen. Und dann scheuen sie sich vor eigenen Entscheidungen. In der Sorge, dass sie was falsch machen könnten. Das ist in unserer Geschichte anders. Naomi heckt einen Plan aus einem gefährlichen Gott. Er kritisiert nicht die eigenständige Vernunft der Naomi. In unseren Büchern wird nicht die Vernunft von Menschen, die eigene Pläne machen, kritisch gesehen, sondern umgekehrt Mut zur eigenen Entscheidung, für die eigene Verantwortung, für den eigenen Lebensweg. Und Boas? Er hat die Aufgabe, Löser zu sein. Ruth und Naomi aus ihrem Elend zu befreien. Naomi aus ihrer Kinderlosigkeit und Ruth aus ihrer Schwierigkeit, in das erwählte Volk hineinzukommen. Indem Boas Löser ist, ist er in seiner Person ein Hinweis sogar auf Gott selber. Vielleicht kennen Sie die Stelle aus Hiob. Ich weiß, dass mein Löser oder Erlöser lebt. Oder Jeremia, ihr Erlöser ist stark, der Herr Zebaoth. Das heißt, diese Vorstellung des Lösens, diese Praxis im Alten Testament ist ein Hinweis darauf, wie Gott selber ist. Er ist derjenige, der sein Volk erlöst, der die Menschen aus dem Verderben erlöst. Man könnte sogar sagen, Boas ist ein Vorbild für Gott. So gesehen sind diese drei, Ruth, Naomi und Boas, in ihrem Dasein selbst ein Hinweis darauf, wie Gott ist. Wenn wir selber mit dieser Frage beschäftigt sind oder gefragt werden, so können uns vielleicht diese drei Personen eine Antwort geben. Denn alle drei sind uns ein Zeichen dafür oder können uns ein Zeichen dafür werden, dass Gott selbst dem Tod der Naomi vor Augen stand, seine Güte, Barmherzigkeit und Treue gegenüberstellt. Viele Jahre später heißt es von dem Ort, in dem unsere Geschichte in diesem Kapitel spielt, dass jemand in Bethlehem geboren wird, in dem wir die Erlösung haben. Das heißt, eine Erlösungsgeschichte zieht sich durch das ganze biblische Buch, durch die biblischen Bücher durch. Meint er auch uns. Gott hat seine Chesed, seine Treue nicht abgewendet von den Lebenden und von den Toten. Auch nicht von uns. Aber dieses Hören, dieses Vertrauen vielleicht auch darauf, dass Gott uns seine Zuversicht, seine Gnade, seine Treue zugewendet hat, bedeutet eben auch, dass er uns auf die Füße stellt, um unseren eigenen Kopf, unseren eigenen Verstand und unser Herz zu gebrauchen zum Wohle der Menschen. ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ruth, mit so vielen merkwürdigen Einsichten, so viel ungewöhnliches Engagement und Frauen, von denen man sich eine Scheibe abschneiden kann. Amen. Wir wollen singen das nächste Lied aus dem kleinen blauen Büchlein, dem Beiheft, Lied 29, die Strophen 1 bis 3. Bekannt geben. Einmal die Kollekte. Ich habe vorhin schon gesagt, sie ist bestimmt für Bildungsarbeit, könnte man sozusagen die Überschrift geben. Es geht um die evangelische Bildungsarbeit in Schulen und an Hochschulen. Es gibt evangelische Schulen, also Schulen, die der evangelischen Kirche im Rheinland gehören. Dort soll heute gesammelt werden für sozusagen psychosoziale Unterstützung. Es geht darum, dass in diesen Schulen Angebote eingerichtet werden, um Schüler und Schülerinnen in Seelsorge, in Beratung, auch in außerunterrichtlichen Aktivitäten begleiten zu können, sozusagen in diesem Extraprogramm. Das ist das eine. Und daneben, passt sozusagen auch zu meiner eigenen Berufstätigkeit, gibt es an Universitäten evangelische Studierendengemeinden. 9 Stück im Rheinland gibt es insgesamt. Dort finden Studierende eine kirchliche Heimat auf Zeit. Die Kollekte ist für Projekte in der Bildungsarbeit bestimmt. Dazu gehören Chorwochenenden und Besinnungstage. Und am Ausgang sammeln wir auch, wie immer, für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Dann 2 Termine. Einmal am Dienstag, am 1. April, findet um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der evangelischen Jugendarbeit unserer Gemeinde hier im Gemeindehaus statt. Dienstag, 19 Uhr. Und am Sonntag, am 6. April, gibt es um 10 Uhr Gottesdienst im Feuerwehrhaus. Mit Posaunenchor und mit Vorstellung der Konfirmanden und Konfirmandinnen. Und dann ein letztes. Dieses Büchlein kennen Sie noch nicht. Das kann sich aber ändern. Dieses Büchlein enthält Bilder und ein paar Texte. Beide haben wir Reinhard Holländer zu verdanken. In diesem Büchlein sind nämlich die zu renovierenden Wandmalereien unserer Kirche abgebildet und ein bisschen erklärt. Jetzt kann ich dieses Büchlein Ihnen zeigen und Sie haben noch nichts davon. Sie können es sich aber mitnehmen. Gegen eine Spende für die Renovierung dieser Wandmalerei. Auf dem Tisch da hinten liegen ein paar Exemplare aus. Pro Exemplar, sagt der Reinhard, 6 Euro. Für, nicht für, wie bitte? Er rechnet schon sozusagen, wie viel wir verkaufen müssen.
Gerne auch mehr.
Es darf gerne auch mehr sein. Das fängt an zu rechnen, sozusagen, wie viel man braucht für die gesamte Renovierung. Da muss eine hohe Auflage sein. Aber geht ja vielleicht auch. Also herzliche Einladung. Ich bin sehr froh, dass man sozusagen so ein bisschen Hilfe hat, denn viele von diesen Bildern sind uns wahrscheinlich fremd in der Bedeutung, auch wenn wir sie von Angesicht zu Angesicht durch viele Gottesdienstbesuche vielleicht kennen. Also ein Hinweis. Sonst habe ich nichts. Ich gucke zu. Ne?
Ich auch.
Auch nicht? Gut. Dann wollen wir miteinander Fürbitte halten. Großer und barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wenden uns mit unserer Freude und mit unseren Bitten und mit unserem Dank im Gebet an dich. Wir freuen uns, dass du jeden und jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns mit Namen kennst. Wir freuen uns, dass du jeden Tag für uns neu da bist. Wir freuen uns, dass du unsere Nähe suchst. Und wir bitten dich, lass uns anderen in der Güte begegnen, mit der du uns begegnest. Wir bitten dich, lass uns anderen vergeben, wie du uns vergibst. Wir bitten dich, lass uns großzügig sein, so wie du großzügig zu uns bist. Wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Zuspruch stärkst. Und wir danken dir, dass deine Güte, deine Chesed, kein Ende hat. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an. Dir gebührt alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als letztes Lied wollen wir singen, das Lied 266, dort 5 Strophen, aber es sind kürzere Strophen.
Thank you.
wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntagabend und eine gute Woche. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen für eben diese neue Woche bitten. Und er segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.